jetzt wenden wir uns ein Thema zu, das tatsächlich so ein bisschen als Berliner Thema viel diskutiert wurde, aber eigentlich eine bundesweite Thematik ist. Und zwar gab es ganz konkret eine Nachricht, die mich drauf gebracht hat. Und zwar, dass es eine Hausdurchsuchung bzw. Razzia bei Vonovia gab. Vonovia, der große Wohnkonzern, Immobilienkonzern, der ganz, ganz viele Wohnungen vermietet und ja im Wesentlichen vom Südwesten der Republik bis zum Nordosten der Republik dafür bekannt ist, Mieten zu verlangen, die relativ teuer sind und sich kaum um die Wohnung zu kümmern. Ich glaube, so kann man es ganz gut ausdrücken. Und da ging es ganz konkret bei dieser Hausdurchsuchung um praktisch kriminelle Bande, die agieren soll. So tatsächlich die offizielle Bezeichnung. Und Zuwendungen im Wert von rund 500.000 Euro kassiert haben sollen. 2 Mitarbeiter das Ganze. Und das hat mich wieder auf das Thema gebracht, praktische Wohnen und Mieten bei Vonovia. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Kontakt zu, wie es da gerade aktuell aussieht, und bin auf Melle gestoßen und habe jetzt hier in der Leitung Melle mit dabei. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Und zwar hast du mir erzählt, dass es bei Vonovia in Berlin jetzt ganz konkret wegen den Nebenkosten immer wieder zu Problemen kommt. Wie sieht das ganz genau gerade aus? Ja.
Also Vonovia ist, wie du richtig gesagt hast, auch bundesweit ein Problem und das macht uns nicht irgendwie besonders hier in Berlin, aber ich wohne selber bei der Vonovia bzw. ehemals Deutsche Wohnen und wir haben jetzt gemerkt in einem Block von über 1000 Wohnungen, dass dort alles Mögliche nicht stimmt. Also wir gehen wirklich davon aus, dass der Berliner Mieterverein sagt, dass circa 80% der Nebenkosten bei Vonovia falsch sind. Das geht von Abrechnungen von Liftkosten in Häusern, wo kein Lift ist, von Gartenarbeiten, wo keine Bäume sind, bis hin zu Schätzungen von warmem Wasser, obwohl Wasserzähler drin sind. Und das kann dann mehrere hundert Euro ausmachen. Und das mit dieser Razzia hat, muss ich sagen, die Mieterinnen und Mieter bei Vonovia und Co. Gar nicht gewundert.
Aber es ist angekommen, also es wurde drüber gesprochen.
Es wurde drüber gesprochen und auch rege geteilt und man fragt sich natürlich, wo fängt es denn eigentlich an? Weil wir merken, dass wir über den Tisch gezogen werden. Also wir merken es in dem Sinne, dass man jede Nebenkosten irgendwie anfechten kann. Und dann, man kennt es so ein bisschen von damals von Vodafone, die immer so 5-6 Euro zu viel auf den Handyvertrag. Und dann hat man da angerufen, dann waren die so, ach ja, Entschuldigung, das war ein Rechenfehler von unserer Seite. Hier ist ihr Geld. Also es lohnt sich immer bei diesen Vermietern, die Nebenkosten gerade über einen Mieterverein oder auch der Hamburger Mieterverein macht so ein Tool zu berechnen, weil die wirklich gucken und witzigerweise, wenn man sich einmal gewährt hat, scheint es, dass die Nebenkosten dann bei den nächsten Abrechnungen eher stimmen. Also irgendwas ist da im Argen, wo Vonovia denkt, sie können einfach mit uns munter zocken. Und eben auch diese Korruption nach innen ist auch Vonovia sehr, sehr einzigartig, muss man auch sagen, weil die waren das erste Immobilienunternehmen, das quasi sich auf die Fahne schreibt, wir wollen alles für unsere Mieterinnen und Mieter unter einen Hut bringen, also auch Fernsehen und Internet und solche Sachen zu total überzogenen Preisen. Und die sind die ersten, die Insourcing betrieben haben, heißt, sie machen ihre Dienstleistungen wieder selber. Klingt ja erstmal gut, Arbeitsplätze direkt am Unternehmen, gerade nach diesen ganzen Outsourcing- und Subunternehmensskandalen, kann man ja erstmal denken, das ist was Schönes. In dem Fall ist es nichts Schönes, weil Vonovia schreibt sich seine Rechnungen für Dienstleistungen selber und stellt die sich selber in-house quasi wieder aus. Bedeutet, es ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, ob die Gartenarbeiten jetzt für eine Stunde oder für einen Tag gemacht wurden und wie dann diese mehrere hundert Euro quasi zustande kommen. Das ist das ganze Problem, was Vonovia sich gestrickt hat. Und ich bezweifle sehr stark, dass das nur 2 Leute in diesem Konzern sind, die dort so agiert haben.
Ja, eigentlich ja eine gute Idee, solche Sachen wieder mit reinzuholen und nicht outzusourcen. Und ich meine, bei vielen so Genossenschaftswohnungen oder so funktioniert das ja definitiv auch ein bisschen besser als jetzt bei Vonovia. Aber wie kann ich denn eigentlich ganz konkret als Mieter mir diese Nebenkosten genau anschauen und überprüfen und dann irgendwie auch vielleicht was tun?
Also im ersten Schritt sollte man immer, wenn man kann, die Nebenkosten von den vorherigen Jahren nehmen, die aktuelle legen. Und da einfach mal wirklich stupide vergleichen, wo ändern sich Zahlen. Und dann muss man überlegen, wir haben zum Beispiel einen Nachbar, der hat gesagt, über seine 30 Jahre, in denen er in seiner eigenen Wohnung wohnt, ist seine Wohnung immer mal wieder größer und kleiner geworden. Bei manchen Verbrauchssachen ist das auch üblich. aber bei manchen Sachen eben auch nicht. Zum Beispiel auch die Wohnungsgröße mal nachmessen, also wirklich mal hingehen und sich im Baumarkt ein Gerät ausleihen und das Zimmer vermessen. Ist das wirklich so groß? Ganz oft stimmen die Baupläne nicht oder beziehungsweise Vonovia sagt, man wohnt in einer größeren Wohnung, als man eigentlich wohnt. Damit fängt es schon an. Die Nebenkosten drehen sich ja dann natürlich um den Schlüssel, wie groß die Wohnung ist, so viel zahlt man auch. Dann kann man online, wie gesagt, vom Hamburger Mieterverein gibt es, da kann man dann die Position, das ist zwar für Hamburg spezifisch, gilt aber grob für ganz Deutschland, kann man eingeben. Und da kriegt man einen groben Richtwert. Da wird dann nämlich gesagt, okay, diese Position scheint uns sehr, sehr erhöht. Im nächsten Schritt kann man dann in Berlin zum Beispiel bei den Bezirken, da gibt es Mietberatungen, die sind kostenlos. Da kann man mit einem Mietrechtsanwalt, einer Anwältin sprechen und die sagen dann, okay, hier lohnt es sich tatsächlich nochmal tiefer reinzugehen. Im nächsten Schritt könnte man auch Mitglied in einem Mietverein werden. Dort gibt es dann die Rechtsbeihilfe bis auch zum Prozess dann quasi als Rechtsschutz. Und man kann aber immer auch selber einfach nett nachfragen. Das ist, was oft vergessen wird. Es steht niemandem irgendwas im Weg, einfach mal eine E-Mail an Vonovia zu schreiben, ganz freundlich. Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Frage zu der Nebenkostenabrechnung hier und da. Könnten Sie mir das bitte erläutern? Das führt meistens schon dazu, dass die Unternehmen von selber sagen, ach ja, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Also man muss nicht immer gleich den Rechtsweg gehen. Man kann auch erstmal in den Dialog treten. Viele Mieterinnen und Mieter bei Vonovia wissen, dafür braucht man einen langen Atem. Aber es lohnt sich, immer mal wieder ein Auge drauf zu werfen.
Aber es klingt trotzdem nach relativ viel Eigenaufwand an der Stelle, der da noch betrieben werden muss.
Total, ja. Und vor allem, dass man auch mit den Nachbarinnen spricht. Denn das Problem in Deutschland ist, dass man quasi nicht gesammelt eine Klage einreichen darf. Jede Person ist individuell verantwortlich vor Gericht. Also du musst selber diesen ganzen Weg gehen. Das ist natürlich sehr, sehr einschüchternd. Aber wenn man im selben Haus oder in demselben Straßenstrang wohnt und das dann so eine zusammenhängende Nebenkostenabrechnung, wenn eine Nachbarin die quasi einen Fehler findet, dann können alle Nachbarinnen und Nachbarn sich auf diesen Fehler beziehen und sagen, wir möchten, dass hier auf diesen Fehler bei uns auch geschaut wird. Und dann gilt es zum Beispiel, dass Vonovia, wenn sie bei mir einen Abrechnungsfehler gemacht haben, müssen sie auch all meinen Nachbarinnen diesen Fehler beheben. Das ist das einzig Positive. Das heißt, es lohnt sich immer, miteinander zu sprechen, mal an der Nachbartür zu klingeln und zu fragen, hey, sag mal, ist deine Nebenkostenabrechnung auch so übelst hoch? Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Erfolgsrezept, wo die Konzerne gerade nicht drauf gewappnet sind, dass wir in Massen kommen und uns wehren.
Heißt praktisch im Kollektiv agieren auf jeden Fall. Gerade eben hast du angesprochen, so für Nebenkostenabrechnungen gerade so übelst hoch. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo ich mich da immer ein bisschen frage, ist es wirklich den Aufwand wert für im Zweifelsfall am Ende nur eigentlich oder manchmal relativ kleine Beträge, so viel Zeit da reinzustecken? Deswegen vielleicht einfach die ganz konkrete Frage, wie groß ist denn diese Diskrepanzen, die da auffallen?
Also das stimmt schon, dass es für verschiedene Leute verschiedene Größen sind. Aber ich hatte zum Beispiel mal einen älteren Herr, der zu uns gekommen ist. Wir hatten einen kleinen Mietenstand auf dem Markt. Und er war wirklich verzweifelt und hat gesagt, für ihn sind 30 Euro, die er zu viel zahlen muss, wirklich der Unterschied zwischen am Ende des Monats nochmal einkaufen gehen zu können oder nicht. Also für viele Leute ist es in Deutschland und gerade in Berlin einfach die Realität, dass auch diese 10 Euro, die man zurückkriegen könnte, den Unterschied machen. Aber zum Beispiel bei mir konkret, was ganz oft passiert, wenn man was zurückbekommt, weil man zu viel vorausgezahlt hat, selbst da tricksen sie. Ich hatte irgendwie 30 Euro zurückbekommen und am Ende waren es 180. Also wir reden hier schon teilweise über Beträge um die 100 Euro. Also da darf man sich nicht entmutigen lassen. Und natürlich steht es jeder Person frei, wenn du sagst, das ist mir zu viel Aufwand. Das ist dann so. Ich muss sagen, jeder Aufwand hat sich bei mir gelohnt und in meiner Nachbarschaft auch. Und es kann auch ein bisschen Spaß machen, wenn man so ein bisschen Bock auf Zahlen und Mietrecht hat.
Ja, wenn man daran Spaß hat, auf jeden Fall. Jetzt findet das Ganze in Berlin natürlich auch im Kontext von einer sehr interessanten Kampagne mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen statt, wo es ja tatsächlich einen Volksentscheid gab, um eben diese Wohnungen von diesen Konzernen wieder zurückzukriegen, was erfolgreich war. Das war schon mal die gute Nachricht. Und dann seither ist so aus der Perspektive, wenn man nur so von außen auf Berlin blickt, eigentlich gar nicht viel passiert, was nicht stimmt. Also so ein bisschen was ist auf jeden Fall passiert. Es gibt nämlich eine ExpertInnenkommission, die sich damit auseinandersetzt und die auch schon einen Zwischenbericht veröffentlicht hat, wo im Wesentlichen klar ist, es geht, man kann sie enteignen, aber der eigentliche Bericht steht noch aus. Und jetzt gab es natürlich die Wahlen in Berlin im Februar, wo jetzt
neue Mehrheiten da sind und tatsächlich eine CDU-SPD-Koalition im Raum steht, was natürlich für die Umsetzung von diesem Volksentscheid auch nochmal Konsequenzen haben könnte. Wie sind denn da eigentlich die Perspektiven, so dieses Enteignungsthema als Umgang mit diesen großen Immobilienkonzernen, das noch umzusetzen?
Ja, also wir sind tatsächlich ein sehr erfolgreicher Volksentscheid gewesen. Und es ist richtig, dass mit der CDU- und SPD-Führung im Land wir natürlich eher keinen Dialog mehr mit dem Senat direkt haben. Das lief mit den Grünen und den Linken sehr, sehr gut. In Teilen auch mit Mitgliedern der SPD. Man darf nämlich nicht vergessen, dass der SPD-Landesparteitag sich für die Vergesellschaftung ausgesprochen hat, wenn die Kommission zu einem positiven Ergebnis kommt. Im Zwischenbericht hat die Kommission, wie du schon richtig gesagt hast, gesagt, es ist möglich. Es ist auch möglich, und das hat auch der Finanzsenator von den Grünen gesagt, es ist möglich, unter Marktwert quasi zu entschädigen. Das sind alles erstmal Fakten aus einer Kommission, die aus wirklich renommierten Verfassungsrechtlerinnen besteht, auch teilweise von CDU und SPD damals in politischen Kontexten schon eingesetzt. Das heißt, sie sind auch politisch eher auf deren Seite. Und wenn die jetzt schon sagen, das klappt, das bringt natürlich CDU und SPD in Zugzwang, denn der Volksentscheid war unangetastet von dieser Wahlwiederholung. Da gab es keine auswirkbaren Diskrepanzen sozusagen. Wir wurden nicht damit reingezogen in diese ganzen Neuwahldebakel. Und es ist einfach bindend. Es ist immer noch bindend, dass der regierende Senat alles dafür tun muss, um das Vergesellschaftungsgesetz anzuwenden und umzusetzen. Es gibt dann natürlich so ein paar Taschenspielertricks, auf die wir uns jetzt schon einstellen. Also zum Beispiel so ein juristisch sinnloses Rahmengesetz, also für ein Grundgesetz ein Rahmengesetz zu entwickeln. Das kann nur bedeuten, das Grundgesetz einzuschränken, wo wir wirklich sagen würden, das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Und wir wollen einfach nochmal daran erinnern, dass die CDU den Mietendeckel angefochten hat, erfolgreich, sich dann irgendwie auf so eine dubiose Art und Weise als Mietpartei irgendwie inszenierte, aber mit der SPD zusammen die höchsten Immobilienspenden bekommt. Ja. In Hamburg kann man das auch ganz schön sehen, wie was passiert, wenn die SPD zu viel die Hand aufhält aus der Immo-Lobby. Und das heißt, wir haben hier auf jeden Fall klare Kritikpunkte. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Senat einen Volksentscheid, der bindend ist, in dem Sinne, dass er bindend ist, dass der Senat alles dafür tun muss, es umzusetzen. Das erwarten wir einfach, egal welche Koalition da ist. Und man kann nicht 1 Million Ja-Stimmen so mit Füßen treten. Und deswegen wird jetzt die Expertinnenkommission noch bis Mai, Juni tagen, ihren Abschlussbericht vorlegen. Und dann wird es wahrscheinlich wild in der Stadt. Aber sie wird weiter tagen und laut Gesetz muss der Senat, egal wie er zusammengesetzt ist, dieses Votum respektieren und die Vergesellschaftung vorantreiben.
Das heißt tatsächlich, dass es eine gute Chance gibt, dass es kommt. Und um jetzt nämlich wieder auf die Nebenkosten zurückzukommen, deswegen habe ich das nämlich jetzt hier nochmal eingeworfen als Gesamtkontext. Wenn eine Vergesellschaftung kommt, hat es dann auch Auswirkungen auf eben diese Problematik mit, dass irgendwie so Nebenkosten dauernd überprüft werden müssen und dergleichen? Sieht es dann wirklich auch anders aus?
Auf jeden Fall. Wir haben dann auf jeden Fall die Genossenschaften, die dienen da für uns als Vorbild auch. Und wir wollen ja die Überführung in diesen sperrigen Begriff der Anstalt des öffentlichen Rechts. Das kann man gerne auf unserer Homepage nochmal nachlesen. Wir haben dazu eine riesengroße Broschüre gerade rausgebracht, die man auch print kriegen kann, wo es dann nochmal geht, wie die Struktur im Detail aussieht. Das würde ich jetzt ein bisschen aussparen. Aber im Prinzip möchten wir eine Mieterin und Mieter verwaltete Organisation, eine Struktur, in dem alle eben mitentscheiden können, wo man dann eben sagt, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse? Und Bedürfnisse fangen auch schon bei den Betriebskosten an. Brauche ich wirklich eine Firma, die mein Treppenhaus putzt? Oder kann ich das in der Nachbarschaft nicht auch einfach selber irgendwie regeln? Ja, also die schwäbische Kehrwoche einführen, da werde ich mich jetzt unbeliebt machen. Aber im Prinzip kann man überlegen, können wir als Gemeinschaft auch Aufgaben übernehmen, ohne sie permanent anderen Leuten aufzudrücken? Das ist ein Aspekt. Dr. Tim Wiehl aus der Kommission, Verfassungsrechtler, hat es mal sehr schön gesagt auf einem Podium, dass die Vergesellschaftung, also es gibt viele verschiedene Ideen, mietenpolitisch irgendwie einzugreifen, auch in Bezug auf Nebenkosten, Betriebskosten und all diese Dinge. Aber nur die Vergesellschaftung greift wirklich einmal so komplett an der Wurzel und zieht das Ding raus. Das bedeutet, wir lösen nicht nur diese Nebenkostenproblematik, wo wir einfach wieder so eine neue Form von komplett verwirrter kapitalistischer neoliberaler Geschäftsführung irgendwie haben und aber auch Neubau, dann auch Wohnraum, also der auch anders genutzt werden kann, gerade im Hinblick auf studierende Wohnheime. Also ich weiß noch, wie es für mich schon schwer war, einen Studienplatz zu finden, wo ich überhaupt wohnen kann. Und das verschlimmert sich ja immer weiter. Und in so einer AÖR, so einer Anstalt öffentlichen Rechts, würden alle entscheiden, wie viel Prozent sollen denn an Studierende gehen oder an migrantische Personen oder an andere Bedürfnisse. Wie soll gebaut werden? Wie kann ökologisch gebaut werden? Und gerade auch bei dem ökologischen Aspekt darf man nicht vergessen, dass die sogenannte Modernisierungsumlage, die ja den Mietspiegel so weit hochtreibt, diese Modernisierung könnte auch eine ökologische sein. In ganz vielen Vonovia-Beständen und so weiter ist das aber eigentlich eine Luxusmodernisierung mit Dingen, die niemand braucht. Würde man dieses Geld nehmen und tatsächlich in ökologische Sanierungen investieren und nicht mir hier irgendwie fancy Sachen reinhängen, dann hätten wir auch da nochmal einen Vorteil. Also um die Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, ja, durch die Vergesellschaftung würde sich auch das Nebenkostenproblem zumindest aus Stand jetzt in Luft auflösen und es würden wirklich nur die Dinge berechnet werden, die wirklich gebraucht werden und die wirklich verbraucht werden auch und keine Tricksereien mehr.